Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Dunja Halali. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Und dann ist noch jemand dabei.
Wilma.
Das ist
hat
ihr
auf
Hund.
Jeden Fall schon mal zwei Beine mehr als wir. Also genau, Vierbeiner, ein Golden Retriever, gerade ein Jahr alt. Mhm. Und schön mitten in der Pubertät, habe ich gedacht, die bringe ich mit. Das sorgt wenigstens in Corona-Zeiten vielleicht für ein bisschen Abwechslung.
Also wenn es hier mal bellt oder Sie hören den Schwanz wedeln, das sind nicht die beiden Menschen, sondern das ist der sehr willkommene Hund. Das ist auch mal eine wunderschöne Abwechslung überhaupt, dass mal wieder ein echter Mensch im Studio ist und ein echtes Tier. Dabei geht es ja gleich wieder los mit ganz schlechten Nachrichten. Kann es noch schlimmer kommen, ist die Schlagzeile. In 210 Jahren wurde es 21 Mal abgesagt und in diesem Jahr ist es wieder soweit. Das Oktoberfest findet statt.
Ja, aber alles andere wäre auch eine Farce, das muss man schon auch sagen. Also wir können jetzt hier nicht zu Solidarität aufrufen, zu Zusammenhalt und immer wieder darauf hinweisen, Abstand zu halten, möglichst zu Hause zu bleiben und so weiter und so fort. Wir sehen, was im Kunst- und Kulturbetrieb passiert, nämlich nichts, und dann auf der anderen Seite hinstellen und sagen, ja, aber also so im September können wir schon mal mit 8, 9, 10 Millionen Menschen ein Fass anstechen und Bier trinken. Und deswegen finde ich tatsächlich persönlich, dass das die absolut richtige Entscheidung ist, auch zu diesem Zeitpunkt. Denn in diesen Tagen geht es ja auch viel um Zeichen setzen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen.
Es tut uns weh, hat Markus Söder gesagt. Ich glaube, das ist ein richtiger Kulturschock in Bayern. Das letzte Mal vor mehr als 70 Jahren abgesagt worden. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es das ein paar Mal nicht. Also mehr als 70 Jahre gab es das Oktoberfest und jetzt sowas.
Ja. Aber wenn man weiß, dass natürlich gut 30% der Gäste aus dem Ausland kommen, fragt man sich auch, wie soll das gehen? Selbst wenn wir uns einigermaßen hier wieder im Griff haben, dann sozusagen machen wir das Fass wieder von vorne auf. Und warum? Weil wir 3 Wochen lang Bier trinken wollen. Also das können wir auch danach noch tun.
Das kann man auch zu Hause tun, glaube ich. Man kann
ja, ich glaube, wir alle wollen raus. Wir alle wollen uns wieder irgendwie sehen und bewegen und Dinge genießen und uns anfassen und vieles, vieles mehr. Aber es ist jetzt gerade mal die Zeit, eben zu verzichten. Und verzichten heißt, Menschen zu schützen. Und das, finde ich, ist das Wichtigste.
Dunja Halali ist hier zu Gast. Wir reden über wichtige Dinge natürlich. Und eine ganz wichtige Geschichte ist, und da wird jetzt gerade wieder viel gemeckert über das föderale System in Deutschland. Ja, Flickenteppich ist immer so ein Stichwort. Die einen machen dies, die anderen wollen das. Vielleicht nochmal so für den Hinterkopf. In den USA, in Kanada und überhaupt wird über den deutschen Weg gesprochen. Also wir sind ein leuchtendes Vorbild für die Welt mit dem, was wir tun gegen die Ausbreitung des Virus. Aber natürlich ist es teilweise ja schon fast kabarettistisch, wenn jetzt darüber befunden wird, was ist mit der Maskenpflicht? So, seit gestern in Sachsen Pflicht. In Berlin mal gucken. Es heißt wahrscheinlich ab Mittwoch und es wird beschlossen hier und da. Aber wir gehen mal davon aus, sie kommt. Frau Halali, wie sehen Sie das? Finden Sie das richtig?
Also ich habe schon zu Beginn der Krise gesagt, dass Prävention keine Hysterie ist und Ignoranz kein Mut. Und deswegen bin ich tatsächlich für diese Maskenpflicht, weil sie einfach schützt, und zwar nicht mich selbst, sondern mein Gegenüber. Und das sage ich als jemand, der überhaupt nicht zur Risikogruppe zählt, der nicht chronisch vorerkrankt ist. Und dennoch weiß ich, dass ich natürlich das Virus in mir tragen kann, ohne es zu merken, und andere anstecken kann. Also jeder von uns steht in der Verantwortung und sollte sich einfach so verhalten, als wäre er infiziert oder als gehöre er zur Risikogruppe. Und ich glaube, da macht man vieles richtig. Und ich bin jemand, der tatsächlich ein bisschen klaustrophobische Züge hat. Also ich trage die Maske, ist nach ein paar Minuten habe ich schon das Gefühl, ich kann nicht richtig gut atmen. Und deswegen ist es auch wichtig, dann zu wissen, wie man mit der Maske umgeht. Das ist so ähnlich wie mit dem Händewaschen. Also dieses zweimal Happy Birthday oder einmal das Vaterunser hat auch mir geholfen, tatsächlich diese 20, 30 Sekunden durchzuhalten. Und Ähnliches gilt jetzt auch für die Maske. Erstens, wenn sie als Pflicht tatsächlich umgesetzt wird, fände ich es richtig. Aber dazu gehören dann auch klare Ansagen, und zwar, wie wir damit eigentlich umgehen, weil sonst können wir es auch gerade sein lassen.
Kleine Anekdote aus Leipzig: wurde mir berichtet, dass in den dortigen Sparkassen und Bankfilialen, die es da so gibt, einen Zettel jetzt hängen. Maske ja, aber bitte keine Sonnenbrille und Kopfbedeckung, weil das könnte sozusagen zu Missverständnissen führen, wenn man vortritt und sagt, ich hätte gerne Geld oder so.
Aber das Spannende an dieser Krise ist ja auch, dass wir plötzlich realisieren, wie alles miteinander verknüpft und verzahnt ist, bis in wie viel kleinste Bereiche es Auswirkungen hat. Also auch in Sachen Maske zum Beispiel haben sich dann kluge Menschen Gedanken gemacht, wie das eigentlich für taube Menschen ist, weil die ja dann plötzlich unseren Mund nicht mehr sehen können und davon nicht ablesen können. Also gibt es mittlerweile Masken mit einem Plastikschutz davor. Und das finde ich schön, dass Menschen eben, wie wir es auch an den Masken sehen, kreativ werden, helfen wollen, aktiv werden, anfangen zu nähen. Und da muss ich auch sagen, ich finde den Föderalismus tatsächlich schwierig an vielen Stellen im Moment. Also von Schule will ich erst gar nicht anfangen zu sprechen, dann sitzen wir hier noch 3 Stunden. Aber tatsächlich auch bei dieser Maskenpflicht, es gibt uns Halt, es gibt uns Struktur, es gibt uns Sicherheit, wenn wir in gewissen Bereichen einheitliche Regeln haben. Und bei der Maskenpflicht verstehe ich es tatsächlich nicht, weil entweder wollen wir uns schützen und die Politik will uns Bürger schützen und das kann nicht unterschiedlich sein. Ich verstehe, wenn jemand sagt, die Bundesländer sind unterschiedlich betroffen, also macht Söder etwas anderes als Laschet und Laschet macht irgendwie was anderes als wiederum jemand anders. Aber in gewissen Bereichen, und ich glaube, daher kommt auch die Ungeduld und das Unverständnis bei einigen Bürgern und Bürgerinnen, dass sie das eben nicht ganz genau nachvollziehen können. Warum denn jetzt so und warum nicht überall so?
Es gab ja immer diesen Satz, ja, das ist schwierig mit der Psychologie, weil mit Maske fühlen sich die Menschen dann plötzlich sicherer und machen Dinge, die sie dann vielleicht nicht machen würden. Ich würde das mal umdrehen. Ich finde das ja inzwischen, also auch hier im Stadtbild taucht es immer mehr auf. Ich finde die Kreativität toll. Also ich habe vorhin noch vor der Sendung für 5 Euro eine handgemachte Maske bestellt. Also hat jemand einen Kontakt zu einer Schneiderin, die die macht. 5 Euro ist natürlich viel zu viel im Prinzip, also ein Akt der Solidarität vielleicht auch. Und wenn man das jetzt so sieht, viele machen mit, die Masken haben interessante Designs teilweise. Das ist doch die andere Psychologie dann, dass das vielleicht ein bisschen positiv besetzt ist.
Also ich sehe auch ganz viele, die sie tatsächlich einfach freiwillig tragen. Aber nochmal, ich glaube, es braucht dann einfach Erklärungen, warum man sagt, ja, in Bayern haben wir es und in Berlin brauchen wir es nicht. Das ist so ähnlich wie als am Anfang, da war ich allerdings auch noch nachsichtig, weil das alles noch frisch und neu war und es ist alles dynamisch, alles ist in Bewegung und keiner hat das Corona-Buch der Weisen, als es dann hieß, Großveranstaltungen ab 1000. Und ich dachte, wieso denn ab 1000? Wieso nicht ab 700 oder ab 100? Mhm. Jetzt heißt es Ladenflächen ab 800 Quadratmeter. Ja, warum denn jetzt 800? Gibt es irgendeinen Sinn, der dahinter steckt? Und wenn nicht, dann sagt, dass es keinen gibt, aber sagt doch dann, es braucht halt einfach irgendeine Grenze. Also damit könnte ich tatsächlich besser umgehen. Oder was heißt denn jetzt Großveranstaltung? Fußball ist klar, Oktoberfest hatten wir gerade, ist klar. Aber heißt Großveranstaltung auch eine Hochzeit oder eine Veranstaltung mit 50 Leuten? Und warum dürfen jetzt Leute am Wochenende irgendwie shoppen gehen und rausgehen und irgendwie, was weiß ich nicht, was machen, aber die Kultur und Kunst bleibt geschlossen. Das sind so Sachen, die mich schon auch umtreiben, weil ich glaube, dass es sinnvoller ist zu schauen, wie viele Leute dürfen in einen Raum. Und dann ist es auch zulässig. Wenn in diesem Raum könnten wahrscheinlich 5 Leute sein und wir wären okay. Aber wenn der Raum 2-mal so groß wäre, dann dürften 10 Leute hier rein. Also das sind schon Dinge, die mich umtreiben. Also gerade, ich meine, wir sind ja hier, Deutschlandfunk Kultur. Kultur hält uns doch zusammen. Kultur ist das, was uns ausmacht. Und das beschneiden wir gerade maßlos. Aber dann müssen wir auch darüber sprechen, mit welchen Konsequenzen und warum das eine geht und das andere nicht. Und es kann auch nicht sein, dass Künstler und andere Kunstschaffende jeden Abend und tagsüber alles umsonst und kostenlos anbieten, um uns zu unterhalten. Und da kommt dann nichts bei rum. Das finde ich schon traurig.
Wir haben eben schon ein bisschen über Lernprozesse gesprochen in Hinsicht der Masken, also auch so zu verstehen oder zu akzeptieren, dass es einen Flickenteppich gibt durch den Föderalismus, dass die einen wollen, die anderen müssen und überhaupt. Als die Musik lief, haben wir ein bisschen gesprochen über die Wissenschaftler, die eben auch Lernprozesse machen, was wir vielleicht gar nicht so angenehm empfinden, weil wir wollen von denen ja immer klare Erklärungen und Lösungen und am besten natürlich auch Hoffnungsschimmer. Dann gibt es andere, die sagen, die Wissenschaft ist eigentlich zu alarmistisch, also was da so an Schlagzeilen rumgeht. Und wir hatten heute Morgen in unserer Sendung den Wissenschaftshistoriker Professor Ernst-Peter Fischer, der immerhin eine tröstliche Botschaft hatte.
Natürlich werden Menschen sterben, aber die sterben auch im Phrasenverkehr, die sterben in allen Dingen. Wir sind nicht dazu gemacht, alle zu überleben, aber als Ganzes grundsätzlich zu überleben und das wird auch klappen.
Also kurz gesagt, die Menschheit wird überleben. Das ist doch tröstlich, oder?
Ja, also ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass dieses Virus uns tatsächlich alle um die Ecke bringen wird, weil wir ja nun auch wissen, klar können auch junge Menschen daran sterben und auch ohne chronische Vorerkrankungen, auch dann kann man daran sterben. Aber es ist ja schon ein, sagen wir mal, kluges und ein ausgesuchtes Virus, beziehungsweise das Virus sucht sich ja seine Opfer dann doch auch aus. Aber Das gibt vielleicht ein bisschen Hoffnung, aber so fatalistisch bin ich eh nicht an die Sache rangegangen. Ich finde es immer schwer, Dinge von Virologen im Moment richtig einzuordnen oder zu beurteilen, denn wir, Sie und ich und alle anderen, auch in diesem Funkhaus, sind in erster Linie erstmal Journalisten und überhaupt keine Experten. Deswegen hat man am Anfang der Berichterstattung, da gab es ja auch ein bisschen Kritik, haben wir uns ja auch erstmal darauf beschränkt zu gucken, was passiert da eigentlich, welche Informationen müssen wir weitergeben. Jetzt kommt Einordnung und auch das Hinterfragen. Und ich bin in allererster Linie erstmal dankbar, dass die Prozesse politisch, aber auch wissenschaftlich, so gut es geht, transparent dargestellt werden. Es hat sich noch kein Politiker hingestellt und gesagt, ich weiß es jetzt. Weil es ist ein Lernprozess für uns alle, das haben Sie gerade gesagt. Und es ist eine dynamische Entwicklung. Und ich glaube, was heute zählt, kann morgen schon wieder überholt sein. Und ich glaube, daher rührt auch ein bisschen die Großzügigkeit in der Bevölkerung und auch die Wertschätzung, wenn wir uns mit anderen Ländern und anderen politischen Führern und Systemen vor allen Dingen auch vergleichen. Ich glaube, da sind wir insgesamt noch ganz gut dran. Aber was das Alarmistische anbelangt, sind wir Medien nicht ganz unschuldig. Ich bekomme jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Einmeldungen mit so und so viel Tote und so viel Infizierte. Und viel wichtiger ist doch zu wissen, wie viel von den Infizierten sind wirklich behandlungsbedürftig. Wie viele sind dann auch an Beatmungsgeräten und wie viele der Verstorbenen sind wirklich mit oder durch Corona gestorben. Das hilft natürlich jedem einzelnen Betroffenen nicht, der jemanden gerade loslassen muss, verloren hat und so weiter. Aber für die Statistik und für die vernünftige Einordnung wäre das natürlich hilfreich und nicht irgendwie immer nur jeden Abend die neuesten Zahlen zu veröffentlichen.
Ich habe gestern wieder den Drosten-Podcast gehört. Das ist ja sozusagen jetzt unser Lagerfeuer, um das wir uns auch so ein bisschen versammeln. Der ist dann ja in seinem ganzen Ton nicht die Bohne alarmistisch. Der ist faktenbasiert. Und dann sagt der, ja, natürlich, wenn die in München sagen, wir haben jetzt viel weniger Fälle, die in die Kliniken kommen, die auf die Intensivstation müssen, dann sagt er, das kann ja sein. Bei uns in der Charité ist das ganz anders. Das sind nicht wahnsinnig viele, aber es werden jeden Tag werden es mehr und mehr und mehr. Das sagt er in aller Ruhe und ich denke so, vielleicht müsste er noch ein bisschen noch deutlicher werden oder?
Nee, ich finde, das ist nicht seine Aufgabe. Ich finde, der macht das wirklich prima. Ich kann dem gut zuhören. Ich hinterfrage mich und meine Position. Ich wünschte mir, glaube ich, jetzt an der Stelle vielleicht von der Politik klarere und vielleicht auch härtere Ansagen. Wenn ich mir Berlin anschaue in den letzten 2-3 Tagen, seitdem klar ist, wir bekommen die Lockerung hin, tun die Menschen so, als hätten wir alles überstanden, als wäre die Krise vorbei. Nichts ist vorbei. Also wir sind wahrscheinlich, wir wissen es nicht, mittendrin und die Zahlen werden nach oben gehen. Das liegt natürlich auch daran, dass mehr getestet wird, ist ja logisch. Aber wenn ich höre, dass wir 30.000 Beatmungsgeräte haben beziehungsweise Intensivbetten und über 17.000 sind bereits belegt, also dann kann man sich doch vorstellen, was los ist, wenn wir jetzt plötzlich so tun, als hätten wir alles hinter uns. Und das verstehe ich nicht. Also das Nachlassen jetzt, ich verstehe übrigens auch Journalisten nicht, die, also einige, die am Anfang gesagt haben, Maßnahmen, ganz harte Maßnahmen, jetzt sofort, die Bundesregierung ist zu spät. Jetzt sehen wir den Erfolg und er ist, wie die Kanzlerin gesagt hat, es ist nur so eine Zwischenbilanz, die sehr brüchig ist. Und jetzt schreiben die gleichen Journalisten weg. Wir brauchen die Lockerung, die Wirtschaft geht in die Knie, wir haben es doch überstanden. Und das muss ich wirklich sagen, ich finde das gefährlich, brandgefährlich und verantwortungslos.
Das sind also auch Lernprozesse, wir haben es eben auch während der Musik lief, die Musik lief darauf angesprochen. Also die Wissenschaftler lernen und das, wir können ihnen dabei zugucken, das ist irritierend. Weil wie gesagt, die wollen ja, das sind ja die Experten, Expertinnen, wir wollen Lösung. Auf der anderen Seite müssen wir vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit auf eine gewisse Art und Weise noch lernen.
Aber ich sehe die auch bei vielen tatsächlich. Also nicht unbedingt bei meinen Freunden, die Kinder haben und die wirklich zu Hause sitzen und denken, boah, wie machen wir das? Und dann gab es die Informationen sehr spät. Meine Nichten sind Lehrerinnen, die drehen irgendwie auch im Achteck und hohl. Also es gibt, glaube ich, sehr differenzierte Betrachtungsweisen. Aber ich kenne auch viele Menschen, die sich dem auch hingeben und die sagen, es ist jetzt einfach so, es ist eine Ausnahmesituation. Wir brauchen einen langen Atem, wir müssen durchhalten. Und hey, wenn wir alle, wie wir hier stehen und so wie ich sagen, bitte durchhalten, bitte Maske tragen, bitte Abstand halten, bitte zu Hause bleiben, bitte lasst uns das noch ein paar Monate machen und wir stellen in einem Jahr fest, wir waren zu irgendwie nervös und es war alles ein bisschen zu übertrieben, ja Gott sei Dank, dann haben wir doch ein paar Menschen dem trotzdem wahrscheinlich gerettet, als wenn wir jetzt so tun, als wäre Karneval, Oktoberfest und Weihnachten alles wieder an einem Tag.
Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, hat einen wichtigen, großen Satz gesprochen, den möchte ich zitieren. Achtung. Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als ein Wochenende ohne Fußball. Großer Mann, große Worte. Dunja Hayali, Sie moderieren das aktuelle Sportstudio, beziehungsweise im Moment nicht. Wie groß ist der Schmerz? Wie sehr sehen Sie sich nach Fußball?
Ach, riesig. Ich glaube, wie jeder Fußballfan oder jeder Sportfan wünscht man sich natürlich die alte Normalität zurück. Und ich will damit übrigens nicht sagen, dass das, was wir jetzt haben, eine neue Normalität ist. Es nervt mich übrigens auch, nichts ist normal. Also in meinem Umfeld ist überhaupt nichts normal. Und ich will auch nicht, dass das normal ist. Ich möchte gerne den alten Irrsinn zurück. Und dazu gehört natürlich auch Fußball. Auch für mich sind die 90 Minuten, wenn die Borussia spielt.
Borussia Mönchengladbach.
Ja, natürlich. Es gibt ja nur eine. Also, bitte. Sind die Ablenkung, sind die Wohltat, sind die ein Streicheln der Seele? Ich kann da meinen Frust und meinen Druck und meinen Stress irgendwie abbauen. Und natürlich wünschte ich mir auch, der Ball würde wieder rollen. Aber auch da, es geht um Signale, es geht um Vorbildfunktion und es geht um vieles, vieles mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Geisterspiele dann die Lösung sind. Ich sehe auch da natürlich die wirtschaftliche Not der Vereine, nicht nur der großen. Denken wir bitte auch an die anderen kleinen Ligen. Es gibt nicht nur Fußball, es gibt viele andere Sportarten, die alle darunter gerade leiden und möglicherweise insolvent gehen. Ich stelle mir halt die Frage, wenn es dann doch zu Geisterspielen kommen sollte, wie geht das dann? Wird dann der Spieler oder wird die Mannschaft in Quarantäne gesteckt?
So soll es wohl sein. Drei Wochen Quarantäne, also die müssen alle zusammenbleiben die ganze Zeit, werden immer wieder getestet.
Ja, dann werden sie getestet. Das bedeutet wahrscheinlich 20.000 Tests für die nächsten Wochen. Ich meine, kann man so machen, aber muss man nicht. Ich bin hin und her gerissen. Ich würde mich freuen, das Sportstudio wieder moderieren zu können. Ich würde mich freuen, wenn Sport wieder zu uns zurückkommt. Aber auch da, warum dann der Sport und warum Veranstaltungen nicht? Warum die Kultur nicht? Also man muss es abwägen. Ich bin auch da kein Experte.
Ich will noch mal eine Autorität abrufen. Heute Morgen bei uns im Programm wurde zu der Frage, wann soll es weitergehen und wie, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster, interviewt. Das hat er gesagt.
Klar ist, in dieser Krise liegt die Chance, sich mal zu besinnen darauf, dass nachhaltiges Wirtschaften und Profifußball sich nicht ausschließen müssen, dass man durchaus auch mal nicht jeden Etat auf Kante nähen muss, dass man Rücklagen bilden kann, dass man sich auch mal fragt, ob das nicht ein gewisser Irrsinn ist, wenn es doch 30, 40, 50, 60 Spieler in der Bundesliga gibt, die über 20 Millionen Euro im Jahr verdienen, dann ist das ja eher absurd und hat mit dem, was die Leute da an Leistung und an Arbeit bringen, auch wenig zu tun. Also ein wenig die Schraube zurückzudrehen, wäre schon sehr wünschenswert.
Ja, also das ist übrigens auch Lernprozess. Also gut, was er gesagt, 50, 60, die mehr als 20 Millionen verdienen, okay, das war mir jetzt nicht so bewusst. Was ich gelernt habe, ist, dass mehr als die Hälfte der Vereine ja im Prinzip sowieso immer pleite sind. Also die jetzt, wenn mal die Einnahmen wegbrechen, fast insolvent sind. Also im großen Profifußball, das wusste ich alles gar nicht. Und ich dachte, das ist natürlich, da ist einiges schief gelaufen. Wer weiß, ob das auch tatsächlich mal korrigiert wird. Aber natürlich Laschet wieder als Erster gesagt, würde am liebsten schon im April Geisterspiele spielen lassen. Söder sagt, ja, Anfang Mai, die UEFA will jetzt ja auch beraten, am 23. ist es soweit, dass die UEFA, aber auch die Deutsche Fußballliga zusammensitzen und überlegen, wann machen wir weiter. Also es geht wahrscheinlich dann doch nur ums Geld, oder?
Es geht wahrscheinlich viel ums Geld und viel ums Überleben, aber es geht natürlich schon auch um uns als Gesellschaft. Falls ich vorhin zum Thema Kunst und Kultur gesagt habe, dass das uns auch zusammenhält und uns prägt, gilt das sicherlich für den Sport in einem gewissen Teilbereich sicherlich auch. Und dennoch, ich bin skeptisch, was dieses ganze positive nach vorne schauen, das ist jetzt der Zeit, sich zu besinnen, das finde ich auch, und auch Entschleunigung. Ich bin sehr skeptisch über diesen Wunsch, beziehungsweise über diesen Gedanken, dass danach sich die Welt irgendwie verändert. Ja, wenn wir uns zum Beispiel Import-Export angucken, ich kann mir vorstellen, dass wir als Deutschland sagen, wir holen die ein oder andere Industrie wieder zurück. Wir können gucken, was in Sachen Digitalisierung passiert. Wir können schauen, ob die Pflegekräfte nicht nur Applaus bekommen, sondern auch Geld. Und was Geld in Sachen Fußball anbelangt, ich glaube, wir drehen da die Uhr nicht zurück. Also ich würde es mir wünschen, wenn ich mir angucke, dass bei Paris Saint-Germain zwei Spieler auf dem Platz stehen, die zusammen 400 Millionen wert sind. Ich finde es sowieso schon komisch, irgendwie zu sagen, ein Mensch ist irgendwas wert im finanziellen Hinblick. Aber ich glaube, da UEFA, FIFA und wie sie alle heißen, ich glaube nicht, dass wir da die Uhr tatsächlich zurückdrehen.
Also wo Sie PSG nennen, Julian Draxler hat ja einen Riesenbetrag an seinen Heimatort gespendet, wo alle Amateurvereine, die da sind, einen Riesenbatzen Geld kriegen, weil er gesagt hat,
großartig.
Ohne die wäre ich jetzt nicht da.
Ja.
Das fand ich eine ganz tolle Geste. Das hat ja auch überhaupt nicht hochgehängt. Das hat dann irgendjemand mal erzählt, dass er es gemacht hat.
Aber das muss man mal an der Stelle sagen. Es gibt wirklich einige Fußballer und auch andere Sportler, die wirklich auch tief in die Tasche greifen und gegriffen haben, die das nicht so an die große Glocke hängen und so und da wirklich auch versuchen zu unterstützen. Aber auch da wünschte ich mir tatsächlich andere Strukturen. Es kann nicht die Aufgabe des Einzelnen sein, sozusagen ganze Verbände in irgendeiner Weise dann zu retten.
Ganz kurz noch, was sagt das eigentlich zum Verhältnis der Vereine gegenüber den Fans aus? Also Sie sagen, wir machen Geisterspiele, weil wir brauchen das Geld, weil damit die restlichen TV-Gelder noch fließen. Ich glaube, 30% stehen da noch aus. So. Ob ihr jetzt dabei seid oder nicht, ist uns erstmal egal. In welcher Form
auch immer. Na, das glaube ich nicht.
Ist das so? Es gibt ja diesen Satz, die Fans sind den Vereinen wurscht.
Das ist mir jetzt ein bisschen zu platt. Ich glaube nicht, dass ein Verein wirklich, wenn er die Wahl hätte zwischen einem Geisterspiel oder einem Spiel mit Fans, sagen würde, wir verzichten auf die Fans. Die Fans sind, jetzt, ich schmeiße gleich 5 Euro ins Phrasenschwein, natürlich der 12. Mann. Und jeder, der schon mal im Stadion war, weiß, dass so ein Spiel auch durch uns, durch die Fans lebt. Aber ich verstehe die Vereine eben auch, ob sie nun selbst verschuldet wirtschaftlich Bock missgebaut haben oder nicht. Ist mal dahingestellt, aber wenn sie jetzt nicht spielen, sind sie insolvent und werden wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann weitergeht, nicht mehr da sein. Das gilt übrigens auch für die Basketballliga, für die Volleyball und für viele andere Ligen. Deswegen kann ich diesen Wunsch im Hinblick auf Geisterspiele natürlich nachvollziehen, weil dann die Tranche an Fernsehgelder wieder fließt. Bei dem Aspekt kann ich das nachvollziehen. Aber
würden Sie ein Geisterspiel gucken im Fernsehen?
Ja. Natürlich. Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich spiele ich mir dann selber Applaus rein oder so. Also ja, befremdlich bleibt's.
Corona ist und bleibt natürlich eines der wichtigen Themen, auch wenn wir mal dann über andere Aspekte sprechen. Aber hier ist jetzt auch wieder die Geschichte ausgelöst, wenn man so will, durch die Corona-Krise. Nämlich die SAP-Chefin Jennifer Morgan, die erst seit Oktober, und zwar als einzige Frau, an der Spitze eines DAX-Konzerns stand, hört auf. Warum? Das ist ja tatsächlich aus dem Unternehmen zu hören. Wir brauchen jetzt jemand, die aktuelle Situation fordert es. Wir brauchen im Unternehmen jemand, der schnelles, entschlossenes Handeln und eine klare, hierbei unterstützende Führungsstruktur herbeiführen kann. Und das ist offensichtlich nicht Jennifer Morgan, sondern ihr Kollege Christian Klein, mit dem sie das bislang mehr oder weniger zusammen gemacht hat. Ich möchte zuschalten aus Frankfurt am Main, Brigitte Scholtes, das ist unsere Börsenkorrespondentin. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Müller.
Ja, wir haben natürlich in der Redaktion spekuliert, was ist der Hintergrund, was könnte da im Spiele sein. Spekulieren Sie bitte für uns.
Ich versuche es, wobei ich habe heute Morgen natürlich viel telefoniert und immer wieder festgestellt, es sind eigentlich alle überrascht, weil damit hatte keiner gerechnet. Also spekulieren kann man jetzt und sagen, naja, die Corona-Krise, das ist natürlich ein Punkt. SAP wird ja geführt aus Waldorf in Baden-Württemberg, nahe Heidelberg und aus den USA. Jennifer Morgan saß in den USA, da war jetzt die Abstimmung schlecht, man konnte nicht mehr reisen. Das könnte ein Grund gewesen sein. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass da offenbar auch selbst im Unternehmen nur ein ganz enger Führungszirkel davon Bescheid wusste. Es hat vielleicht Unstimmigkeiten gegeben bei einer Neuverteilung im Vertrieb, für den Jennifer Morgan eigentlich zuständig war. Das klingt alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das haben wir auch verschiedene Kenner der Unternehmensführungen, der Corporate Governance, die sich damit beschäftigen, bestätigt. Das ist ein wenig eine Erklärung, die nicht zufriedenstellt. Es wird auch angeführt, Sie haben es eben zitiert, man braucht schnelles, entschlossenes Handeln. Da passt ein Führungsduo nicht. Was mich dann wiederum ein bisschen stutzen lässt, ist die Tatsache, dass vor gut 10 Jahren in der Finanzkrise es ein Führungsduo gegeben hat. Da waren es dann 2 Männer, Henning Kagermann und Leo Apotheker hießen die damals. Und da hat man das auch nicht in Zweifel gezogen. Also es gibt viel zu spekulieren, ja.
Das ist doch aber, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, auch Dunja Hayali, es können dann doch nur wieder die Männer. Das sind die, die schnell und entschlossen handeln in der Krise. Weil man hätte ja auch sagen können, dann handelt Jennifer Morgan eben schnell und entschlossen und allein.
Also ich sage immer, jeder kann seine eigene Meinung haben, aber nicht seine eigenen Fakten. Und das macht natürlich schon Spaß, jetzt zu spekulieren, aber wir wissen, dass wir eigentlich nichts wissen. Ich habe keine Ahnung, was die Kernkompetenz der beiden anbelangt, wer sich da besser etabliert hat. Und ich finde, das jetzt nur anhand des Geschlechts irgendwie festzumachen, ist mir ein bisschen zu einfach und zu schlicht. Möglicherweise gibt es ja vernünftige Gründe, die wir danach hören werden, vielleicht. Und wenn es tatsächlich am Ende darauf hinausläuft, dass es doch so ein Ding war, Mann gegen Frau, dann wird SAP das, glaube ich, eher auf die Füße fallen als alles andere. Aber ich würde da mal sagen, vielleicht noch ein bisschen abwarten. Und per se bin ich zwar jemand, der die Frauen- und Frauenquote unterstützt hat, aber immer mit der Ansage, dass das für mich wie so eine Art Brückentechnologie ist, weil jeder möchte gerne eingestellt werden aufgrund seiner Kompetenz und seiner Qualität und im Grunde soll der Beste oder die Beste den Job machen und ich gucke eigentlich eher auf den Menschen als auf das Geschlecht, aber mir ist schon klar, dass wir das brauchen und das ist da sind wir wieder bei Vorbildern und bei Zeichen. Natürlich ist das ein Signal, wenn so ein Riesenunternehmen wie SAP sagt, wir machen eine Doppelspitze und natürlich ist ein Posten davon belegt von einer Frau. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es dann nach der Krise einen Nachfolger gibt, weil es dann wieder heißt, jetzt brauchen wir doch wieder zwei. Mhm.
Brigitte Scholtes, SAP geht gerade relativ gelassen durch die Krise, wenn ich die Zahlen so sehe. Ein Satz, wie hat die Börse reagiert auf diese Entscheidung?
Die Börse hat, die Zahlen kannte man schon, die Börse ist ein bisschen überrascht worden von dieser Tatsache. Ich muss jetzt zugeben, dass ich den aktuellen Kurs gar nicht im Kopf habe, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht sagen. Ich habe mich wirklich jetzt voll konzentriert auf die Frau an der Spitze und eben, was Frau Hayali sagt, sehe ich ähnlich, dass man tatsächlich auf die Qualifikation schaut und nicht auf die Tatsache, dass sie eine Frau ist. Und das ist auch ein Punkt, den Jennifer Morgan immer vertreten hat, weil gerade in den USA wird das wohl auch ganz anders gehandhabt oder zumindest in Ansätzen anders, dass man da wirklich nicht so sehr auf das Geschlecht schaut, als darauf, was kann die Frau. Und deswegen ist das wirklich auch so ein Punkt jetzt, an dem man sehr vorsichtig sein muss. Da stimme ich ihr sofort voll zu. Mich macht auch ein wenig nachdenklich allerdings, dass viele Frauen offenbar sich nur durchsetzen können, dann, wenn sie ja im Prinzip auch die Machtspielchen der Männer durchschauen und mitspielen können. Und da tun sich, glaube ich, viele noch schwer.
Schließe ich mich total an. Niemand ist irgendwo auf seinem Posten festgetackert. Und ich glaube, da müssen wir Frauen vielleicht auch ein bisschen besser werden und an uns arbeiten. Ich habe im Laufe meiner Karriere immer wieder festgestellt, mit wenigen Ausnahmen, dass wenn Frauen nach oben kommen, sie die Ersten sind, die irgendwie zur Seite treten und nach unten treten und dass wir uns da gegenseitig gar nicht helfen. Also immer mit dem Finger auf die bösen Männer zu schielen und zu schauen, ist mir da tatsächlich auch zu einfach.
Vielen Dank an Brigitte Scholtes in Frankfurt am Main aus unserem Börsenstudio. Einige Teile Afrikas leiden momentan eine irrsinnige Katastrophe, nämlich in Form von gewaltigen Heuschreckenschwärmen, die in Ländern wie Kenia, Äthiopien, Somalia, Uganda, Südsudan und Tansania alles vernichten, was irgendwie grün ist. Und das heißt, es ist die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Man sagt 20 Millionen Menschen, die jetzt schon Hunger leiden aufgrund dieser Katastrophe. Aber Dunja Hayali, so richtig viel erfahren wir hier nicht darüber, wenn wir nicht selber gucken würden, oder?
Das ist eins der Themen, die allerdings auch vorher kaum Aufmerksamkeit erhalten haben. Also wir haben ja vorher einmal darüber gesprochen, welche Themen mich sonst so bewegen, die gerade nicht stattfinden. Und da ich einfach Freunde auch auf dem Kontinent Afrika habe, weiß ich sehr wohl um die Heuschreckenplage, weiß aber auch um die anderen Krisen und Katastrophen, die im Moment nicht durchdringen zu den Menschen hier bei uns. Wobei ich kenne auch genug Leute, die sagen, boah, ich kann es mit dem Corona und dem Covid-19 nicht mehr hören. Gibt uns was anderes, aber wenn dann was anderes gezeigt wird, erweckt es offensichtlich auch nicht so das große Interesse. Mich bedrückt das sehr, weil diese Krisen laufen einfach weiter und die Welt, die schon in großen Teilen weggeschaut hat, guckt jetzt erst recht weg, weil wir alle mit uns selbst beschäftigt sind. Dazu gehören natürlich auch zum Beispiel der Krieg im Jemen, der auch immer hinten rüberfällt, weil er wie so die kleine Schwester vom großen Bruderkrieg in Syrien behandelt wurde. Oder aber auch die Flüchtlingssituation. Ich meine, das ist, muss man sich mal vorstellen, ich meine, wir debattieren hier auf einem sehr hohen Niveau. Noch einmal, jeder Einzelne, der hier gesundheitlich, wirtschaftlich, auch physisch, psychisch belastet und betroffen ist, hat sein eigenes schweres Schicksal. Aber wenn ich mir dann die Flüchtlingscamps angucke und ich mir vorstelle, ja Wilma, da bist du auch gleich dabei. Wie sollen die Hygienevorschriften umsetzen? Ja, wie sollen die sich permanent die Hände waschen? Wie sollen die denn bitte Abstand halten? Und das sind all die Dinge, die mich schon auch umtreiben. Weil ich meine, wir sind nicht alle gleich, aber wir haben natürlich gleiche Menschenrechte. Und dazu gehört es auch, Menschenleben zu schützen. Und da kommen wir doch wieder zurück zum Virus, weil dieses Virus macht keine Unterschiede. Aber es zeigt uns die Unterschiede, die es schon immer gab. Und das ist eklatant. Und da hoffe ich, dass wir als Weltgemeinschaft, jetzt kommt was ganz Naives, doch vielleicht endlich nicht nur den Blick, sondern auch die Portemonnaies und die Herzen öffnen für die Menschen, die in Not sind. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke, dass wir 40 oder 50 Menschen, junge Kinder, Jugendliche da rausholen und die Diskussion hier geführt wird, sind das jetzt Mädchen oder Jungs, dann könnte ich, muss es einmal sagen, wirklich kotzen.
Mhm. Ja, ja, das vor ein paar Wochen, als ich hier diese Sendung gemacht habe, haben wir was beredet und ich habe gesagt, es ist so ein bisschen wie ein Film, der sich über auch mein Gehirn oder meine Seele legt durch diese Virusgeschichte. Und wenn Sie sagen, ja, vielleicht wird die Weltgemeinschaft dann irgendwann mal zusammenfinden und was ändern, das hat uns ja auch schon in den 70er Jahren nicht wirklich interessiert und in den 80er Jahren auch nicht. Wir haben jeden Tag, jeden Abend konnten wir im Prinzip Bilder sehen von verhungernden Kindern in Afrika, von gewaltigen Katastrophen. Natürlich fließt da eine Menge Geld. Aber, wir haben gestern hier über den Brexit gesprochen und unser Korrespondent in Brüssel sagte, es ist letztlich in dieser Situation, interessiert das eigentlich gar keinen mehr so richtig, was da gerade verhandelt wird, ob da was verhandelt wird, ob das am Ende des Jahres einen Handelsvertrag gibt oder nicht, weil das andere Thema halt alles bestimmt.
Ja, und da sprechen Sie aber was Spannendes an, zum Beispiel die EU, die Europäische Union. Ich meine, viele von uns hatten ja die Hoffnung, dass nach 2015, nach der Flüchtlingssituation, sich doch ein bisschen was verändert, auch in Sachen Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Und wir sehen, dass in diesen 5 Jahren relativ wenig passiert ist. Und jetzt schlittern wir in die nächste große Krise und sehen, jeder macht doch wieder irgendwie, wie er kann, was er tut, welche Möglichkeiten er hat. Ich muss sagen, als die Diskussion um die Masken losging, habe ich auch gedacht, können wir bitte erst dafür sorgen, dass wir hier alle irgendwie safe sind und dann können wir die Masken in die Welt verteilen. Hatte da schon ein schlechtes Gewissen, bis ein Freund von mir gesagt hat, das ist so ein bisschen wie wenn du im Flugzeug sitzt. Wenn die Masken runterfallen, du musst erstmal dir selbst helfen, sonst kannst du auch deinem Gegenüber nicht helfen. Auch da wünsche ich mir für Europa, für uns, auch für den Frieden auf unserem Kontinent, dass wir endlich was begreifen und endlich lernen, dass wir nämlich nur weiterkommen, wenn wir zusammenhalten und zusammenstehen.
Vielleicht kann man das auch nochmal erwähnen, also dass natürlich die Situation jetzt gerade, was Kenia zum Beispiel angeht, das ist am schwersten betroffen, dieses Land, da gibt es natürlich Hilfsstrukturen und das sind auch diejenigen, die wirklich Alarm schlagen, habe ich das Gefühl. Also die SOS Kinderdörfer, diese Organisation hat sich gemeldet und gesagt, also die Maßnahmen jetzt gegen Corona in Afrika greifen, gefährden grundsätzlich unsere Arbeit auch, natürlich, weil Ressourcen umgeleitet werden, weil bestimmte Dinge plötzlich nicht mehr möglich sein sollen. Also das ist eine Katastrophe sondergleichen.
Und ich muss allerdings sagen, ich bin im Aufsichtsrat von Save the Children und noch, Gott sei Dank, ist die Spendenbereitschaft da. Und ich kann da auch nur plädieren, wen und wo und was auch immer Sie unterstützen. Und wenn es nur ein Euro ist, bitte halten Sie auch daran fest. Denn die Arbeit, die in den letzten 10, 20, 30 Jahren, Jahrzehnten, Save the Children über 100 Jahre, ja mühsam aufgearbeitet wurde, kann innerhalb von ein paar Monaten und ein paar Jahren zerstört werden, wenn wir da jetzt vor Ort nicht weiterhelfen können. Das ist ganz klar.
Dunja Jali, vielen Dank. Ja. Vielen Dank an Wilma. Vielleicht reicht sie nur für 45 Minuten Sendung, wissen wir nicht. Also jetzt die letzten Minuten waren vielleicht ein bisschen viel, aber ist ja noch jung, haben wir am Anfang der Sendung gelernt.
Ist noch lernfähig, genauso wie wir in der Krise hoffentlich hin.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie bald wieder das aktuelle Sportstudio moderieren können. Ich wünsche es mir natürlich auch, damit endlich wieder Fußball ist. Sie haben mir vorhin erzählt, Sie machen so ein paar Sachen auf Instagram. Also Sie sind durchaus aber noch mit Dingen beschäftigt, so ein bisschen.
Auch ich brauche ein bisschen Struktur. Und deswegen, das ist eigentlich so eine Zufallsgeschichte gewesen, ich habe das als Goodie angeboten, weil ich eine Veranstaltung, eine Lesung von mir abgesagt habe und da war noch so ein paar, ja, Jali, das kann doch wohl nicht wahr sein, warum denn? Und jetzt mache ich jeden Abend um 19.30 Uhr mit einem Gast Insta Live und wir reden gestern mit Ingo Zamperoni über natürlich die Krise, kommt ja aus Italien, hat Verwandtschaft in den USA, heute Daniel Brühl, der Schauspieler, ganz unterschiedliche Leute, mit denen ich auf die Krise, aber auch auf vieles andere schaue. Und das gibt den Menschen Struktur offensichtlich und die sind da dankbar dafür. Und so tut jeder von uns ein bisschen was.
Vielen Dank, bleiben Sie gesund.
Danke, Sie auch.